ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Fertig?
Ja, naja. Ja, so fertig, wie ich werden werde mit dieser Sache.
So fertig, wie man werden wird.
Ja.
Also gut, wir sind so fertig, wie wir werden, also fangen wir mal an.
Okay.
Dann, herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir haben heute eine Negativfolge zu unserer Warum wir aufhören, Bücher zu lesen Folge geplant.
Wobei die ja eigentlich positiv ist, ne? Weil wir ja anfangen, das ist ja das Wollen, das Lesen wollen und nicht das
Weg. Ja, aber das negativ insofern, dass es das Gegenteil ist.
Ja, aber okay.
Wir haben also das Positiv zu unserer Folge, warum wir aufhören, Bücher zu lesen.
Danke.
Und zwar reden wir darüber, warum wir anfangen, Bücher zu lesen. Also was bringt uns dazu, ein Buch in die Hand zu nehmen und uns zu denken oder auf dem Rechner aufzurufen, auf dem E-Book-Reader, was auch immer, und uns zu denken, ja, das wollen wir jetzt lesen. Mhm. So. Und wir haben uns Mühe gegeben, ein paar Beispiele und Kriterien zusammenzusammeln. Das hat mal besser und mal nicht so gut funktioniert.
Ja, wir haben schon im Vorgespräch hier festgestellt, mein Buchgeschmack ist einfach overly specific. Das ist super schwierig, das irgendwie in so Kategorien, klar voneinander getrennte Kategorien irgendwie zu tun, und ja, von daher wird die zweite Hälfte dieser Sendung einfach nur so ein bisschen chaotisches Tine redet über Dinge, die sie interessieren.
Also ich habe mir in meinem anal fixierten Geist irgendwie drei spezifische Punkte ausgedacht, zu denen ich dann auch irgendwie Beispiele gefunden habe. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das die Totalität meiner Realität abbildet, aber ne, es ist halt manchmal auch so, es ist ja halt manchmal auch eine Kombination von Dingen, und manchmal weiß man es auch nicht so genau, weil manchmal ist es halt auch eher so ein spontaner, emotionaler Impuls oder so, man weiß es nicht. Aber
genau.
In jedem Fall werden wir heute mal darüber sprechen.
So, und Ela fängt an.
Ja, und ich muss anfangen, haben wir beschlossen. Nein. Warum ich anfange, verschiedene Bücher zu lesen? Also es ist zumindest ja insofern mal, das muss ich vorher mal dazu sagen, weil das vielleicht interessant ist, um das so einzugrenzen. Ich lasse mir selten Bücher von anderen Menschen empfehlen. Mhm. Tatsächlich. Also ich gucke zum Beispiel kein BookTube oder so. Oder wenn, dann gucke ich meistens nur so Videos, wo es halt darum geht, irgendwie was ich diesen Monat gelesen habe, aber nicht irgendwie so diese Videos, die andere Leute schon mal gucken, so die 10 besten Fantasy-Bücher 2019 oder irgendwie sowas.
Aha.
Einfach nur, weil mich das nicht so, das interessiert mich nicht so. Ich mir immer denke, ja gut, wenn diese Leute diese Bücher gut finden, dann ist das ja noch lange nicht, dass ich die gut finden muss. Aber auch, weil ich halt denke, Mein Stapel von Büchern, über die ich so zufällig stolpere oder die ich geschenkt bekomme oder von denen ich zufällig erfahre, also auch in diesen, was ich diesen Monat gelesen habe, Videos zum Beispiel, der ist schon so lang. Mhm. Ich muss nicht zwangsläufig meine zu lesen Liste auf über 500 Bände aufbauschen, indem ich mir denke, oh, das klingt nett und das klingt. Also ich bin sehr vorsichtig mit Empfehlungen von anderen Menschen.
Wo stolperst du denn über Bücher? Wie machst du das? Weil ich habe halt keine Ahnung von nichts. Ich habe halt irgendwie so ein paar Leute, die ganz unterhaltsam über Bücher reden. Und ich meine, ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden, der so meinen Buchgeschmack tatsächlich irgendwie trifft. Aber da kommen dann zumindest Titel und sagt dir dann so ein bisschen was über den Inhalt. Und dann kann ich zumindest überlegen, ob mir das gefällt. Weil man irgendwie auch Goodreads geht, dann Da bist du ja Jahre beschäftigt irgendwie, durch diese ganzen Klappentexte durchzulesen und so. Und das sind zumindest Sachen, die schon mal jemandem gefallen hat, dessen Gesicht ich schon mal gesehen habe.
Ja, das ist schon wahr. Also theoretisch gucke ich mir halt ab und zu an, was so die Leute bei Facebook und bei Twitter halt irgendwie posten. Nicht irgendwie so Book Promotion, sondern einfach nur, wenn irgendwer erzählt, so ja, das Buch habe ich jetzt letztens gelesen, fand ich ganz nett. Mhm. Ich unterhalte mich halt auch ab und zu mit echten Menschen über Bücher, so ist das nicht.
Aha.
Aber ja, das ist dann halt eher so. Oder manchmal gucke ich halt auch in meine Amazon Recommendations. Das ist tatsächlich was, das mir ab und zu passiert. Weil manchmal hat so ein Algorithmus auch recht, nicht oft. Also oft ist es auch so, dass ich mir denke, fuck no.
Aha.
Welcher Datensatz ist bei dir hinterlegt, dass du denkst, mir könnte das gefallen? Aber manchmal ist es ganz nett. Aber ich gucke gerade mal so, ich glaube, die meisten Bücher, die ich hier in meinen Punkten als Beispiele habe, habe ich tatsächlich entweder aus Versehen irgendwie mitgenommen, als ich mal durch eine Buchhandlung gelaufen bin, weil das mache ich ganz gern, so im Urlaub oder so.
Aha.
Also durch so echte Läden mit so echten Bücherregalen und so. Oder es haben mir Freunde davon erzählt oder sie mir sogar geschenkt.
Mhm.
Also von daher ist das so ein bisschen, ja.
Als ich noch klein war, haben mir alle immer Bücher geschenkt. Und ich habe alles immer gelesen und ich glaube, ich habe lange, lange Zeit einfach alles gelesen von Anfang bis Ende und nicht, ich glaube, Herr der Ringe war das erste Buch, das ich nicht zu Ende gelesen habe. Und da war ich schon auf dem Gymnasium.
Nee, also es haben mir auch lange Zeit Leute Bücher geschenkt. Die meisten davon habe ich zwar auch gelesen, aber ich habe mich zum Beispiel nie auf diesen Standpunkt gestellt, von dem ich weiß, dass einige Leute ihn verfolgen. Und das ist ja auch durchaus in Ordnung, wenn sie das wollen, dass man Bücher, die man geschenkt bekommt, unbedingt lesen muss. Weil ich mir immer denke,
nee.
Nö.
Sowieso nicht.
Wenn die mich nicht interessieren, dann...
Mhm.
Ne, also ich habe halt eine Amazon-Wunschliste. Wer mir Bücher schenken will, der kann da drauf gucken. Da sind so ein paar Sachen, die mich tatsächlich interessieren. Wenn man mir Bücher schenkt, von denen man selber denkt, die sind gut, das ist ja noch eine andere Sache. Ne? Also ich verschenke auch schon mal gerne Bücher an Menschen, wenn ich die gelesen habe und ich die gut fand und ich mir denke, ich schätze diesen Menschen so ein, dass er einen ähnlichen Geschmack hat.
Mhm.
Deswegen könnte ihm das gefallen. Also, ne, auch wie gesagt, ich habe so ein paar Bücher auf der Liste, über die wir jetzt sprechen, die habe ich geschenkt bekommen,
mhm.
weil halt jemand gesagt hat, hör mal, ich habe dieses Buch gelesen und da kamen Drachen drin vor. Du findest doch auch Drachen geil. Hier, lies mal dieses Buch. Und ich mir dann denke, geil, Drachen.
I like books gelesen. With dragons.
Ne, also.
Auf jeden Fall ja. Ein klares Kriterium.
Manchmal ist es halt einfach so, ne, dass das so funktioniert. Ja, womit ich eigentlich auch schon fast in meinen ersten Punkt eingestiegen bin, weil das, guck mal, ich habe das Buch gelesen, da kamen Drachen drin vor.
Aha.
Ist tatsächlich ein Beispiel für meinen ersten Punkt, Promise of the Premise. Also, ne,
heißt das ja, denn auf Deutsch?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Das ist ein Begriff aus dem Drehbuchschreiben, von daher müsstest du das doch wissen.
Jetzt muss man einfach übersetzen. Das ist das Versprechen der Prämisse. Ganz einfach.
Ah. Ja. Da gäbe es irgendwie so ein ganz schlau. Nee. Na, anyway.
Nee, das
ja,
ist
also so, ne, die Prämisse des Buches, weil es gibt ja so Bücher und wie ich zu meiner Verwirrung feststellen musste, nennt man die High-Concept-Bücher.
Mhm.
Die einfach eine Prämisse haben, die sich sehr kurz und prägnant zusammenfassen lässt und damit weiß man eigentlich schon alles über dieses Buch.
Mhm.
Meine Verwirrung entstand daraus, dass ich dachte, High-Concept wäre irgendwas Kompliziertes, weil
ja.
Hochliteratur ist normalerweise was Kompliziertes, aber mhm. Hochkonzept heißt anscheinend, das Konzept ist so simpel, dass es in 5 Worte passt. Das ist einfach so ein Dreh in meinem Kopf.
Ja,
der sich da nicht so ganz getan hat irgendwie.
Ich hatte genau dasselbe Problem und ich vielleicht muss man mal recherchieren, wer diesen Begriff eigentlich geprägt hat, weil vielleicht hat sich die Person was dabei gedacht. Aber ich denke mir, das ist halt, das Konzept steht ganz oben und dann kommt ganz lange nix und dann kommt irgendwann so vielleicht ein bisschen Charakter und Plot, weißt du? So wie man die Prioritätenliste macht, ist halt so dieses Konzept ganz oben und dann kommt irgendwie alles andere und in anderen Büchern ist halt der Plot oben und die Charaktere sind oben und da 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 und Ja, weißt du, da ist nicht diese lange Leerstelle
dahinter. Ja, wie gesagt, vielleicht ist das auch so, aber ich hatte halt High Concept, hatte ich jetzt irgendwie mit Komplexität gleichgesetzt in meiner freien Assoziation, und das ist anscheinend nicht das, was gemeint ist, sondern es sind halt so Bücher gemeint wie eben Rivers of London, also quasi Kopfgeschichten mit Geistern. Ist so das High-Concept, was dahinter steht. Was mir allerdings gut gefiel, weil ich fand das ganz lustig. Außerdem ist irgendwas, wo London drin vorkommt, immer gut. Dazu kommen wir später nochmal.
Und geht's ist Rivers of London nicht auch irgendwie so, geht's da nicht schon auch um die Charakterentwicklung und sowas?
Ja, natürlich. Aber das weiß ich ja nicht, wenn ich dieses Buch in die Hand nehme und es erstmal erklärt als Kopfgeschichte mit Geistern. Das war halt so für mich so dieses, okay, Magical Realism, me like. Nicht so, ne? Bin ich ein Freund von Realität Plus, weiß man ja. Und das war so der Grund, dieses Buch in die Hand zu nehmen. Das muss dann natürlich auch irgendwas tun. Also nur so ein High Concept ist für mich jetzt noch kein Garant, dass mir das Buch auch gefällt. Das ist nur eventuell ein Garant dafür, dass ich es in die Hand nehme und anfange zu lesen. Wenn das jetzt keine interessanten Charaktere gehabt hätte oder keinen interessanten Plot oder das Pacing kacke gewesen wäre oder so, bla bla bla, was jetzt in zumindestens, also vor allen Dingen im ersten Buch alles nicht der Fall ist, das erste Buch ist wirklich gut, dann hätte ich das auch wieder weggelegt, so ist das nicht. Aber ja, also so manchmal funktioniert so High-Konzept für mich, um mich zu interessieren. Bei Waking Fire zum Beispiel, das war ein Buch, das habe ich geschenkt bekommen. Das war halt eben dieses, es ist so ein bisschen Jurassic Park, aber mit Drachen. Wo ich dachte, das klingt gut. Das ist so eine Prämisse, die ist ganz spannend. Kann man mal machen. Oder Finishing School, das war halt so Jane Austen, aber mit Assassinen und Steampunk. Und ich dachte, warum nicht? Weil, ne?
Ja, wobei ich noch zur Begriffserklärung sagen muss, High Concept ist halt, dass halt außer dem Konzept nicht viel passiert. So. Also, dass mit Charakteren und Plot nicht viel gebacken ist, sondern es geht halt darum, dass da ist dieser eine Plotpoint und der wird halt zu Tode geritten. Und deshalb ist das halt auch so ein bisschen abwertend, High Concept. Und Bücher, die mehr, in denen tatsächlich mehr passiert, als in diesem einen Satz drin steht, die sind nicht High Concept.
Ja, werden aber doch so gemarketet, finde ich. Also es gibt schon Bücher, also Rivers of London ist da ganz vorne mit dabei, die werden schon mit diesem Cop-Story mit Geistern,
das ist aber,
werden die schon verkauft.
Das ist aber ein Hook, das ist nicht High Concept. Da wird nicht gesagt, ja hier, Cop-Geschichte mit Geistern und mehr passiert in diesem Buch nicht, das ist nicht der Werbetext. Sondern die haben einen kurzen, knappen Hook, aber wenn außer diesem Hook in dem Buch nichts dran ist, dann ist es High Concept. Was du beschreibst, ist nur eine Werbetaktik.
Ich glaube aber auch, dass High Concept inzwischen mehr als Werbetaktik als sonst irgendwas benutzt wird. Weil ich...
Es ist ein Hook.
Vielleicht habe ich da wieder zu viel Glauben an die Menschheit. Vielleicht bin ich da wieder zu sehr Teamoptimismus. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es so viele Bücher geben soll, die halt außer so einer Tagline nichts tun. Weil, ich meine, jede Geschichte muss ja irgendwelche Charaktere haben und irgendeine Handlung haben.
Ja, das ist
auch... Kann ja nicht immer scheiße sein.
Du wärst überrascht, aber ne, bloß weil es einen Begriff dafür gibt, heißt das ja noch nicht, dass es sehr, sehr viele, sehr, 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 sehr viele Bücher überall machen müssen. Weißt du? Aber...
Naja. Anyway, ob es jetzt jedenfalls nur eine Marketingstrategie ist oder tatsächlich so ist, es gibt jedenfalls Bücher, die ich mir angucke und die ich tatsächlich hauptsächlich erstmal lese, weil mich die Prämisse interessiert. Beziehungsweise, wo ich erstmal nur die Prämisse kenne, weil die vielleicht im Marketing auch eher nach vorne gestellt wird und wo ich dann erstmal rausfinden muss, ob mich die Geschichte und die Charaktere denn tatsächlich auch so weit interessieren, dass ich finde, die Prämisse ist gut umgesetzt, weil nur eine interessante Prämisse ist ja nicht, ne, so, finde ich, ist nicht unbedingt genug. Und ja, das wäre auf jeden Fall so mein erster Punkt, den ich so mache. Also die erste Kategorie, die mir so eingefallen ist, sind halt Bücher, die in meinem Schrank stehen, wo ich am Anfang nur die Prämisse kannte, noch nichts anderes, aber wo die Prämisse für mich interessant genug war, um zu sagen, so, okay, geben wir dem mal eine Chance. Wenn die Charaktere und die Handlung irgendwie dumm sind, dann lese ich es trotzdem nicht zu Ende. Mhm. Das war The Knife of Never Letting Go. Da fand ich nämlich die Prämisse auch ganz toll.
Mhm, ich auch.
Aber das Buch nicht.
Es hätte toll sein können. Es hätte,
ja,
es
wie gesagt,
hätte toll sein halt können. Aber
die geile Prämisse allein rockt es halt für mich.
Ja.
Ich.
Promise of the Premise, und dann gibt es noch das Disappointment of the Premise, und das tut besonders weh, die Enttäuschung der Prämisse.
Ich meine, es gibt ja, ne, es gibt ja, wir kommen später noch zu Darker Shade of Magic, weil natürlich werde ich auch darüber wieder sprechen, aber es gibt halt so ein paar Leute bei Twitter, oder ich habe das auch in Rezensionen halt irgendwie schon mal gelesen, die halt der guten Miss Schwab halt immer vorhalten, dass ihre Ideen sehr viel besser sind als ihre Umsetzung. Was ich so ein bisschen vernichtendes Urteil finde. Also ich glaube, wenn ich das über eine von meinen Geschichten lesen würde in der Review, dann wäre ich ziemlich down.
Naja, aber sie ist damit, es ist ja, das ist ja nur eine Meinung, ne? Weil es ist ja die Erwartung, und genügend Leute finden die Bücher super und finden, dass sie toll umgesetzt sind. Also
ja, kann man natürlich, ne, es liegt wie immer im Auge des Betrachters, aber es ist halt auch nicht ganz falsch.
Ne, manche, weil sie nicht alles aus der Prämisse rausholt, was drin sein könnte.
Ja, also manche Prämissen, es ist nicht immer 0% und 100%. Also Knife Never Letting Go ist halt so mein Beispiel für eine Prämisse, die ich super interessant fand, aber wo ich das Buch nicht ertragen konnte, wirklich nicht. Mhm. Also es ist meine subjektive Meinung. Wer auch immer das Buch gut fand, es ist total in Ordnung, aber ich konnte damit nichts anfangen. Der Stil, und das ist ja dann auch wieder so eine Sache, ne? Der Stil hat das für mich getötet. Ich konnte den nicht ertragen. Und wenn dein Schreibstil für mich nicht zu ertragen ist, dann kann deine Geschichte und deine Charaktere können so gut sein, wie sie wollen, aber das Medium, in dem du sie mir verpackt hast, ist halt, ne?
Ja, wobei wir jetzt aber schon wieder dabei sind, warum wir Bücher nicht zu Ende lesen.
Ja, wobei wir Bücher, ja, ich wollte halt nur sagen, es gibt halt eine graue Abstufung, ne? Ja, bei Rivers of London zum Beispiel, auch bei Finishing School, fand ich halt die Prämisse super. Die Umsetzung ist auch super. Mhm. Und dann gibt es halt so irgendwas dazwischen. Das ist halt Darker Shade of Magic zum Beispiel, oder auch Queen of the Telling. Das habe ich gleich nochmal, die kommen beide gleich nochmal. Aber ne, das ist halt so, da finde ich die Prämisse super interessant. Mhm. Die Umsetzung, habe ich so ein paar Punkte, wo ich mir denke, also wenn es mein Buchbaby wäre, was es jetzt nicht ist, aber wenn, dann hätte ich das irgendwie ein bisschen anders machen wollen. Mhm. Aber das ist dann trotzdem was, und deswegen wollte ich darüber kurz sprechen, das ist dann trotzdem was, wo ich mir denke, aber die Idee war trotzdem so gut, dass mir in dem Fall die etwas unzufriedenstellende Umsetzung das Buch nicht kaputt gemacht hat. Mhm. Während ich halt bei anderen Büchern halt schon mal ein bisschen kritischer bin, wenn halt so der Hook nicht so interessant ist oder nicht so innovativ ist oder so. Mhm. Ich mir denke, ah nee, also deine Story ist irgendwie so ein bisschen 0815 und deine Charaktere interessieren mich auch nicht. Und aber wenn du halt schon mal eine richtig gute Prämisse hast, so ein Hook, wo ich wirklich denke, oh ja, das finde ich schon mal gut, dann hast du schon so ein bisschen Vorschussvertrauen aufgebaut. Dann musst du dir halt sehr viel Mühe geben, um das wieder kaputt zu machen. Wie gesagt, ne, es gibt Bücher, die das trotzdem schaffen, aber das ist eine andere Geschichte und haben wir schon mal erzählt.
Genau.
Und du so?
Ich so, ja, ich meine, ne, dass die Prämisse stimmen muss, dass die Geschichte einen interessieren muss, das ist irgendwie so gegeben, weil warum sollte man sonst ein Buch in die Hand nehmen, wenn man drauf guckt und sich denkt, nö, interessiert mich nicht.
Also, das ja, ist so. Für mich ist das noch so ein bisschen so, eine Prämisse ist zum Beispiel nicht der Hauptcharakter. Manchmal interessiert einen ja auch der Hauptcharakter oder der Hauptkonflikt. Mhm. In so einem Buch. Aber so Prämisse ist für mich halt wirklich so ein übergeordnetes Konzept. Ne? Halt so Kopfgeschichte mit Geistern. Das kann ja alles Mögliche sein, aber das ist halt so in dem Moment das, wo ich mir denke, das ist ein Konzept einfach. Das finde ich schon mal spannend. Da muss ich jetzt erstmal, da weiß ich halt noch gar nichts darüber, wer ist der Hauptcharakter, was ist der Konflikt, worum geht es überhaupt. Ne? Deswegen finde ich, das ist das halt schon so ein eigener Punkt.
Ja, also die, ne, da kann ich dann kann ich jetzt vielleicht hier über Prämissen reden, die mich anmachen. Weil.
Der Plan.
Naja, weil ich war ja unsicher, wie ich das jetzt irgendwie unterbringen kann. Weil so Prämissen, die mich interessieren, oder vielleicht verstehe ich auch nicht wirklich, was Prämisse ist. Aber so, was mir versprochen werden muss von einer Geschichte ist, mir muss versprochen werden, dass diese Geschichte irgendwie düster ist. Mit fröhlichen Geschichten kann ich nichts anfangen. Die deprimieren mich nur, die machen mich unglücklich, da fühle ich mich verarscht, das ist einfach nicht so. Das ist einfach nicht. Und wenn irgendwie so irgendwas mit Lovecraft erwähnt wird und das irgendwie Lovecraft-esque sein soll, dann finde ich das auch schon mal gut und will das lesen, wenn es irgendwie Horrorelemente hat, aber jetzt nicht so irgendwie so Slasher-Horror, sondern so übernatürlicher Horror, so mit Geistern und Dämonen und Vampiren und sowas. Das finde ich auch gut. Und so, oder übersinnliche Kräfte oder Magical Realism. Und ich mag auch sehr Sci-Fi mit übernatürlichen oder Horrorelementen. Also das mag ich eigentlich am allerliebsten. Also so ganz alt, auf alt getrimmte Stories, so die 19. Jahrhundert, so
Gothic.
Die, genau, das halt, ja, das typische Gothic.
Yay.
Mag ich halt alte Bücher, aber auch moderne, die versuchen das zu rekreieren. Und ja, einfach düstere Sci-Fi. Aber jetzt nicht so Dystopia, irgendwie wie so, ja, und dann ist die Gesellschaft den Bach runtergegangen und alle finden es scheiße, sondern einfach so gritty Sci-Fi mit Spuk auf dem Raumschiff und irgendwie Horror-Aliens und sowas.
Yeah.
Das macht mich an, das will ich gerne lesen. Noch eine Prämisse, die ich ganz cool finde, sind so fiktive oder fiktionalisierte Epidemien. Weil so dieses, ich hab mal von Daniel Defoe, das ist der auch Robinson Crusoe geschrieben hat, der hat eine fiktionalisierte Version der Pestepidemie in London in 1700, keine Ahnung wann oder so war das, geschrieben, und das hat mich total fasziniert, einfach so zu sehen, wie so auf der einen Seite zeigt er halt so das übergreifend Gesellschaftliche, wie sich das so, ne, so mit Todesstatistiken und wie das irgendwie sich die Krankheit so verbreitet und auf welchem Weg, aber er zeigt halt auch Individuen, die so darauf reagieren und da unterschiedlich mit umgehen und so Einzelschicksale und sowas alles. Und das finde ich sehr interessant, so Leute in Extremsituationen, Leute, die irgendwie, wo das normale Leben auf einmal gar nicht mehr so funktioniert. Das finde ich auch sehr interessant. Und ja, so wie ich mit fröhlichen Geschichten nichts anfangen kann, kann ich halt auch mit normalen Leuten nichts anfangen. Also ich brauche schon Charaktere, mit denen ich mich identifizieren kann. Und das ist jetzt nicht irgendwie so der Happy Go-Getter, der irgendwie viele Freunde hat und irgendwie von der Karriere träumt oder sowas, sondern das ist jemand, der irgendwie mehr so ist wie ich und dem so Leute mehr so auf den Sack gehen und der so sehr, sehr spezifisch da ist, mit wem er sich umgibt und womit er seine Zeit verbringt. Nicht, weil er irgendwie arrogant ist oder so, sondern einfach, weil er grantig und schlecht gelaunt und eigenbrötlerisch ist. Und weil damit.
Tut mir jetzt so ein bisschen leid, dass du immer meine Geschichten lesen musst. Ich habe immer das Gefühl, meine Leute sind eigentlich größtenteils so, dass du sie hast. Also zumindest dann eher nicht so die Eigenbrötler, nicht so kantig.
Dann verstehst du deine Charaktere anders, als ich sie verstehe.
Das ist immerhin gut.
Also die haben alle so, ich meine, das ist ja dann auch noch Fantasy, das heißt, die haben dann auch noch so ungewöhnliche Umstände, ja, was dann auch nochmal...
Realität plus halt, ne?
Genau, was für mich halt nochmal so ein, ne, dieses übernatürliche Element.
Ja, dann bin ich ja froh.
Und
dann ist ja gut, weil ich schreibe halt gerne glückliche Leute. Deswegen war ich ja gerade so ein bisschen irritiert. So, oh nein.
Ja, ui. Also mir würde jetzt keiner deiner Charaktere einfallen, der an irgendeinem Punkt der Geschichte tatsächlich längerfristig wirklich glücklich ist.
Nein, natürlich nicht, weil man muss die Leute in die Scheiße reiten.
Ja.
Die haben ja keinen Plot.
Die sind alle irgendwie unglücklich.
Ach, naja.
Aber es sind halt nicht irgendwie so die Partygirls und Happy und die wo ihr Problem ist, so dass, ach, sie steht auf diesen Typen, aber steht er auf sie und er ist ja irgendwie so mysteriös und sowas und oder irgendwie, ja.
Ja, dann sind wir schon wieder bei Büchern, die wir nicht lesen wollen. Ne?
Genau, aber ne, ich brauche halt Leute, die mehr so sind wie ich. Und das sind so, ja, ach so, die Robinson Crusoe-eske Geschichten, wo so irgendwie so Survival. Mhm. Finde ich gut, auch so Zombie, wobei ich...
Ja, auch mehr so Extremsituationen dann, ne? Also,
genau. Mh. Also wo es... Gesellschaft geht mir auf den Sack, deshalb mag ich Geschichten, in denen die Gesellschaft keine Rolle spielt. Oder in denen die Gesellschaft irgendwie möglichst anders ist als das, worin ich lebe. Wobei ich sagen muss, dass so bei... Also als ich Pride and Prejudice... nicht zu Ende gelesen habe, war es halt auch so, dass ich irgendwie immer saß und ich fand die Probleme, die haben, so albern. Weil meine Güte, dann sag's halt. Geh halt hin, rede mit, dann verbring halt, wenn du ihn magst, verbring halt Zeit mit ihm. Und was ist das bitte für, wenn die rumvögeln, dann lass sie doch, was soll denn das? Weißt du, das waren so Dinge, die verstehe ich einfach nicht. Das ist, ich meine, ich verstehe es schon, dass das damals so war, aber ich finde das so unglaublich frustrierend und das sind so künstliche Restriktionen. Das ist so wie Regeln aus dem Arsch gezogen, damit es komplizierter wird, weißt du?
Hm.
Und da, ja, das war damals so.
Also Historical Romance ist also auch nicht so dein Ding, haben wir jetzt mal so rausgefunden.
Ja, nee, so eher nicht so. Also so Geschichten, wo ich meine, wir leben heute auch in einer Gesellschaft.
Meine aber auch nicht, also alles gut.
Ich meine, wir leben heute auch in einer Gesellschaft, die uns künstliche Restriktionen auferlegt, aber so im Vergleich...
Ich meine, muss man das dann noch auf die Spitze treiben? Das
genau.
Ist schon im wahren Leben nervig genug.
Im Vergleich mit damals ist das heute schon echt, echt skandalös und laissez-faire und unmöglich und der Untergang des Abendlandes und sowieso. Ja, naja, aber jedenfalls, ne, Robinson Crusoe finde ich gut. Und alles, was in der Prämisse irgendwie, wo es so in die Phantom der Oper mäßige Ecke geht, finde ich toll. Und Dinge, die mich so vielleicht so ein bisschen an Anne Rice Vampire erinnern.
Die find Aber ich nicht Phantom von Manhattan, weil dieses
Buch... Nein! Dieses Buch nicht!
Das ist eine böse Verschwörungstheorie.
Dieses Buch existiert nicht, das ist eine Lüge, das gibt es nicht, das haben die Nazis auf dem Mond sich ausgedacht. Und sonst, ja.
Ja.
Also das sind die Prämissen, die mir Spaß machen.
Ja, ich würde das definitiv als Prämisse empfinden, weil das okay. ist so ein so Survival-Szenario und so, das ist ja auch jetzt erstmal ein grobes Konzept.
Mhm.
Ja, ne, so. Okay. Also ja, finde ich doch.
Ja.
Gothic finde ich auch großartig. Also das würde mich im Zweifelsfall wahrscheinlich auch immer hinterm Ofen vorlocken. Es sei denn, es steht auf dem Klappentext drauf, das ist wie Frankenstein, dann nicht.
Ja. Nee, oh, ich hab so viele schöne alte Bücher, Anthologien von Geistergeschichten aus der Zeit. Die finde ich so toll. Die lese ich total
gerne. Oh ja,
und ja. Ja, und
ja, deswegen lese ich zum Beispiel auch gerne Kurzgeschichten von Neil Gaiman, weil die sind nämlich auch meistens eher so Werwölfe und Geister und ne, düster und Cthulhu und irgendwie sowas. Das ist schon großartig.
Ja.
Dann komme ich mal zu meinem zweiten Punkt.
Hattest du eigentlich erzählt, was für Prämissen dich so im Allgemeinen anmachen? Du hattest nur gesagt, das ist eine Prämisse. Okay, außer Drachen?
Drachen, finde ich, also wie gesagt, prinzipiell haben wir ja darüber gesprochen, Fantasy darf es schon sein, aber halt nicht so diese überbordende Otherland-epische. Wobei Waking Fire ist schon auch so grenzwertig, also da musste ich sehr viel Geduld haben. Aber prinzipiell, ja, Realität plus Ne? Also so Magical Realism ist halt, bin ich immer prinzipiell zu haben. Das ist fast, also bis jetzt auf den zweiten Punkt, den ich noch gemacht habe, ist alles auf meiner Beispielliste Magical Realism und Fantasy. Aber wenn Fantasy, dann halt eher auch so in die realistischere Ecke. Also,
okay. Also nicht Mittelerde, sondern Urban Fantasy?
Ja, nein, aber nicht so dieses Game of Thrones 95.000 Charaktere und 53.000 Handlungsstränge. Das schreibe ich nur. Ich aber ich selber
lese. Ich wollte gerade sagen, das ist der Unterschied zwischen dem, was man gerne liest und dem, was man gerne schreibt.
Ja. Also, das lese ich ja auch. Also ich habe ja auch das Glück, dass viele Leute das gerne lesen. Ansonsten hätte ja Game of Thrones auch nicht so viele Fans und Herr der Ringe und weiß ich nicht was. Also ne, ich schreibe das schon auch gern, aber wenn ich das lesen muss, dann bin ich zu ungeduldig.
Ja.
Anyway, was auch immer. Nee, mein zweiter Punkt ist tatsächlich so der Outlier aus meiner Liste. So die Bücher, die ich lese, die nicht Magical Realism sind, sind normalerweise Bücher, die irgendwas mit Themen zu tun haben, die ich gerade irgendwie aus irgendwelchen Gründen recherchiert habe oder immer schon mal recherchieren wollte oder die mich aus anderen Gründen interessieren. The Martian zum Beispiel. Ich habe ja mal für so ein Mars-Projekt gearbeitet, in einer sehr winzigen Kapazität, die irgendwie keine besonderen Auswirkungen hatte und so.
Onwards to Mars.
Aber ja, so Space Exploration und Mars Rover und sowas finde ich halt persönlich sehr spannend. Und deswegen zum Beispiel, unter anderem wollte ich halt dringend The Martian lesen, weil ich halt gehört hatte oder weil ich mir vom Autoren habe versichern lassen in seinem TED-Talk, dass er das halt sehr aufwendig recherchiert hatte. Und dann dachte ich mir, das ist ein Thema, das mich sehr interessiert, wo ich allerdings nie genug zu wissen werden kann, können, werden möchte. Nein.
Werden.
Futur 2 oder so, als dass ich da Fachbücher zu lesen möchte, weil das kenne ich mich mit Physik und Chemie und diesen ganzen Dingen, die man dafür wissen müsste, einfach zu wenig aus, als dass ich denke, es würde mir Spaß machen. Aber ich wollte halt gerne einfach mal so eine gut recherchierte Geschichte lesen, die sich halt damit beschäftigt. Und dafür ist The Martian schon auch tatsächlich gut. Ich war so ein bisschen salty am Anfang, weil ich halt dachte, ne, wie kann es sein, dass mir ständig angekreidet wird, ich würde zu viele Fremdworte benutzen, aber anderthalb Seiten lang eine Chemiegleichung zu erklären in einem Roman ist dann plötzlich in Ordnung, oder was?
Du hast einfach nur die falschen Leser gefragt.
Vielleicht. Das aber es ist auch, nein, es ist natürlich nur Spaß. Ich fand's trotzdem okay. Ich habe nicht alles verstanden, weil ich ihm glaube, dass er das gut recherchiert hat, aber wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung von Chemie. Von daher, ich fand es aber trotzdem okay, weil das hat genau das getan, was ich wollte. Es hat mir halt eine Geschichte erzählt mit sehr vielen wissenschaftlichen Daten und Fakten, aber verpackt halt eben in einen Plot um einen Menschen oder um eine Gruppe von Charakteren, die für mich likable enough waren, als dass mich interessiert hat, wie es ausgeht. Und als dass ich halt auch über solche Dinge wie so anderthalb Seiten Chemiegleichung, die ich nicht verstanden habe, trotzdem hinwegsehen kann, weil mir der Ich-Erzähler ja glaubhaft vermittelt, dass das für ihn total wichtig ist, das zu wissen und dass das funktioniert. Also von daher war ich halt bereit, mir das anzuhören, auch wenn ich nichts verstehe. Weil ich mir dachte, aber für ihn ist das jetzt gerade überlebenswichtig. Also ist es okay, dass er mir das erzählt, auch wenn ich keine Ahnung habe, was er mir sagen will. Dasselbe passiert halt schon mal mit Historien. Wobei ich halt auch nicht so der Typ bin für Historical Romance. Also ich gebe zu, dass ich, als ich noch sehr viel jünger war, ohne das jetzt als Ausrede benutzen zu wollen, aber ne, als ich noch sehr viel jünger war, fand ich die ersten beiden Bücher von der Highlander-Saga, fand ich da ganz cool. Aber das hatte, glaube ich, auch mehr damit zu tun, dass das an sich Magical Realism ist, weil es da um Zeitreisen geht, nicht um Historical Romance. Weil das hat mich da schon genervt.
Okay.
Und spätestens dann, wenn es halt nur noch um Historical Romance geht und ich mir denke, ja, der Typ ist jetzt 60 und ist total vernarbt von oben bis unten, aber er ist natürlich immer noch total heiß. Ja, passt schon. Ja.
Jeder foltert Jamie.
Ja, ja, fand ich das halt nur noch albern. Aber die ersten beiden Bücher fand ich damals ganz cool. Wie gesagt, aber auch, weil es halt Zeitreisengeschichten waren. Und das fand ich halt irgendwie daran, glaube ich, spannend. Also ist es eigentlich gar nicht, Historical Romance. Es ist eigentlich Magical Realism. Warum wundert mich das, egal. Es gibt aber tatsächlich ein paar historische Romane, die ich ganz gerne lese, ne? Da haben wir ja drüber gesprochen, eins meiner Lieblingsbücher, Die Hexe von Paris, halt The Oracle Glass, es ist ein historisches Buch mit einer Romance. Ich würde das jetzt nicht unbedingt als, das ist nicht so, also für mich zumindest war die Romance nicht so wichtig an dem Punkt, weil ich bin nicht so der Romance Leser. Mich nervt das irgendwann immer nur, weil die Leute, ja, ich meine, Leute, die verliebt sind, ja, benehmen sich dumm. Aber ist trotzdem so, dass ich mir denke, ach nee. Die einzige Ausnahme kann ich vielleicht in dem Punkt mit unterbringen, auch wenn ich es nicht so geplant hatte. Und es ist nämlich tatsächlich eines der wenigen Bücher, die ich mal empfohlen bekommen habe von einer Booktuberin, die ich ab und zu gucke. War letztlich, habe ich das Hörbuch gehört zu Song of Achilles. Es ist halt eine Autorin, deren Namen ich jetzt nicht weiß, ist aber auch egal. Kann ich in die Shownotes mit reintun, wenn man das möchte.
Oh, die hat auch Cersei geschrieben, ne?
Ja, genau, die sich halt auf diese griechische Mythologie-Retellings spezialisiert hat, würde ich jetzt behaupten, weil zumindest sie hat zwei Bücher geschrieben und die sind beide Retellings von griechischer Mythologie. Griechische Mythologie, ich liebe griechische Mythologie.
Oh, ich hab Cersei angefangen zu lesen, weil sie eine Halbgöttin oder Göttin ist und das sind nicht normale Leute in nicht normalen Umständen. Das hat mich interessiert.
Genau. Also, und ich liebe griechische Mythologie. Wer Elysion gelesen hat oder irgendwie auch nur den Klappentext gelesen hat, der wird wissen, dass da 95.000 Minotauren und Zyklopen und sonst irgendwas drin vorkommen, weil ich liebe griechische Mythologie. Mhm. So, und deswegen habe ich gedacht, lese ich das mal. Und das ist halt auch eine Ich-Erzähler-Gay-Romance und das fand ich auch niedlich. So. Das hat mich auch nicht gestört, aber ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass ich halt dachte, naja, okay, die benehmen sich halt wie hormongesteuerte Teenager, weil es sind hormongesteuerte Teenager. Wenn das Alter der Leute, die erzählen, 16 ist, dann ja, okay, dann dürfen die sich irgendwie mega notgeil aufführen und so. Das ist in Ordnung. In dem Moment, wo die dann plötzlich 10 Jahre überspringen und irgendwo ein Krieg stattfindet und die Leute fast alle 30 sind, fand ich das dann irgendwie nicht mehr ganz so überzeugend, so zum Schluss hin. Aber naja.
Okay.
Anyway. Ja, das auf jeden Fall auch, ne? Also so historische Geschichten, die irgendwelche Themen behandeln, die mich interessieren, also Trojanischer Krieg auf jeden Fall, immer her damit alles. Wolf Hall, ne, zum Beispiel auch, weil Heinrich der VIII. Alles, was mit Tudors zu tun hat. Ja, also wenn es gut recherchiert ist, deswegen heißt dieser Punkt Research Rocks, weil ich möchte gut recherchierte Bücher und es ist gerade in historischen, es ist so schlimm. So schlimm. Also gerade bei Tudors, ne, weil Tudors sind ja everyone's pet project, habe ich so das Gefühl.
Mhm. Voll in Alter.
Ja, es lässt jetzt langsam wieder nach, aber es war eine ganze Weile, war es ganz, ganz grauenvoll, was man da alles zu lesen gekriegt hat. Und aber gut recherchierte Bücher sind hervorragend. Wolf Hall zum Beispiel ist sehr hervorragend, ist eins meiner lieblingshistorischen Bücher, zusammen halt mit allem, was Judith Merkle Reilly jemals geschrieben hat. Also alles, nicht nur die Hexe von Paris, sondern alles. alles. Ich habe noch kein Buch von ihr gelesen, das ich nicht mochte. Mhm. Und das ist halt dann sowas, daran kann ich meinen Spaß haben. Auch wenn natürlich der Historiker in mir sich niemals ausschaltet. Das ist sowas, mein innerer Autor schaltet sich niemals aus, wenn ich ein Buch lese. Und genauso schaltet sich mein innerer Historiker niemals aus, wenn ich ein historisches Buch lese. Mhm. Aber wenn die Geschichte gut erzählt ist und ich mir erklären kann, warum gewisse Dinge so dargestellt werden, wie sie dargestellt werden, auch wenn man jetzt aus einem rein historischen Standpunkt aus betrachtet, vielleicht denken würde, ja, das ist aber nicht ganz so korrekt, bin ich bereit, das zu verzeihen. Was ich halt nicht mag, sind so Leute, die einfach mal einen Wikipedia-Artikel gelesen haben und dann denken, sie könnten ein historisches Buch schreiben. Dann sollte man es lassen.
Dann sollte man zumindest nicht historischer Roman draufschreiben, sondern fiktionalisierte Historie oder so.
Ja,
oder Alternate Universe. History. Genau, Alternate History.
Alternate History ist für mich völlig in Ordnung. Finde ich teilweise sogar relativ spannend. Gibt es ja in Steampunk, gibt es das ja relativ oft. Mhm. Finde ich total spannend. Solange man weiß, was man tut und man nicht einfach nur zu faul war, zu recherchieren, ist das völlig in Ordnung. Desiree zum Beispiel habe ich auch mit aufgenommen, weil es das einzige wirklich süßliche Romance-Buch auf meinem Regal, glaube ich. Also ich habe so ein paar, die halt historische Bücher sind und auch relativ romance-lastig, wobei ich dann immer denke, aber wenn es da halt um historische Leute ging und die hatten jetzt nun mal halt Beziehungen mit XY, dann ist es halt so, dann kann man das nicht, ist das halt so. Mhm. Aber Desiree zumindest ist so das einzige wirklich zu 90% Romance-Buch, das ich besitze und das ich tatsächlich auch mag. Also wo ich tatsächlich auch sagen würde, das ist so in meinen Top 20 of all times. Sicherheit irgendwo drin. Ja. Was aber auch daran liegt, dass mich alles daran interessiert. Mich interessiert unfassbar Französische Revolution. Napoleon finde ich total spannend. Alles, was mit dieser Zeit irgendwie zu tun hat. Schwedische Geschichte finde ich total interessant. Mhm. So überhaupt nordische Geschichte, weil man die, also zumindest in meiner schulischen Laufbahn wurde die sehr vernachlässigt. So über Skandinavien weiß man quasi gar nichts, wenn man ein deutsches Schulsystem durchlaufen hat, also zumindest ich nicht. Und
außer,
das
dass das schwedische Schulsystem besser ist, das haben wir im Pädagogikunterricht gemacht.
Ja, das auch. Aber so geschichtliche Hintergründe und so, außer dass man mal gehört hat, dass Wikinger nicht so geil waren, Und das war halt so ein Konglomerat von, das ist unglaublich gut recherchiert. Die Autorin hat sich sehr viel Mühe gegeben, aus diesen spärlichen Daten und Fakten, die es halt vor allen Dingen über die weiblichen Protagonisten in der Geschichte ja immer nur gibt, daraus irgendwie überzeugende Charaktere mit einer Motivation zu stricken, die ich nachvollziehen kann. Und das deckt halt nicht nur einen, sondern halt unfassbar viele spannende historische Punkte ab, die mich halt einfach interessieren. Ansonsten hätte es dieses Buch wahrscheinlich nicht so hoch in meine Gunst geschafft. Mhm. Weil es ist auch ein unfassbarer Wälzer. Ich glaube, es sind irgendwie so 900.
Ja, das ist gigantisch.
Buch. Die Romanfassung gut recherchierter Fakten erfreut mich schon ab und zu sehr. Ich bin persönlich nicht so ein Freund von historischen Roman, also zumindest halt nicht so historische Romanbiografien zu schreiben, weil ich das persönlich empfinde ich das als einengend, aber da haben wir ja eine ganze Folge drüber gemacht, warum das so ist, was überhaupt. Von daher will ich das jetzt nicht nochmal alles erzählen. Aber wer das kann, den lese ich dann auch ganz gern.
Ja, hab ich hierzu was zu sagen? Ich habe...
Das waren so die Outlier auf meiner Liste. Ich musste einen Punkt machen, wo halt alles komische Gemüse auf meinem Regalbrett reinfällt, was halt nicht in Magical Realism fällt.
Ja, nee, also ich lese so historische Bücher nicht so gerne, weil wenn ich sowas lese, das so in der Vergangenheit spielt, oder was mich da interessiert, sind halt die Fakten. Wie war das denn so? Und in so einem Roman, ich meine, Sachbücher können auch falsch liegen, aber da ist zumindest der Versuch anzunehmen, nicht unnötige oder nicht irgendwie zu viele künstlerische Freiheiten sich zu nehmen. Und in guten Sachbüchern ist halt auch gekennzeichnet, so, ja, das ist jetzt Vermutung, das ist jetzt wahrscheinlich Fakt und Quellen und das hatten wir alles in unserem Kram über historische Fiktion. Ich muss sagen, ich lese ganz gerne Sachbücher. Ich habe jetzt gerade im Moment bin ich wieder an so einem Punkt, wo ich mir denke, so, ich werde für den Rest meines Lebens nur noch Sachbücher lesen. Weil ich bin einfach
voll. Ich lese auch unfassbar gerne Sachbücher. Also das ist durch. Also mein Bücherregal ist so 50-50. Ich habe ein Bücherregal mit Fiction und ein Bücherregal mit Sachbüchern und die sind ungefähr gleich gut gepackt. Also von daher bin ich da voll bei dir.
Ja. Naja, und mein Problem mit modernen Sachbüchern ist im Moment so ein bisschen, dass die halt immer versuchen, irgendwie zu erzählen. Und die versuchen immer dieses Human Interest reinzubringen und irgendwie so ein bisschen romanhaft zu wirken. Und da kriege ich schon das Kotzen, wenn das irgendwie wie so eine Story anfängt. Also es war auch, was mich neben dem, oh, das ist ja so gruselig, dieser Zodiac-Killer, so gruselig. Das hat mich schon abgeturnt und dann fing irgendwie die erste Szene damit an, dass er irgendwie beschrieben hat, ja, und morgens ist dann die Mutter bla 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 aus dem Haus gegangen und rechts davon war ja dieser Busch und sie hat ja diese und jene Klamotten getragen, weißt du, so dieses, oh ja, und da gab es diese Fakten und die bauen wir jetzt alle ein, aber wir müssen ja irgendwie hier erzählen, weil er dann auch irgendwie sagt, wie sie sich dann so gefühlt hat und was sie irgendwie so wollte und so, wo ich mir so dachte, weil ich will einfach nur, dass mir in einem Sachbuch, ich will Fakten hören. Ich will wissen, wie war denn das? Und das darfst du mir gerne lebendig erzählen, aber doch nicht irgendwie Human Interest, solange das nicht irgendwie eine Biografie ist. Gehen mir das vorbei. Ich habe hier gerade auch so ein Buch über die Anfänge der Chaos-Theorie. Das ist gerade so grenzwertig. Da geht es halt irgendwie auch um die Leute, die das erforscht haben. Und das interessiert mich schon. Wer interessiert sich irgendwie für Chaos-Theorie? Wie kommt man dazu? Was sind das so für Leute? Aber halt, ich möchte das nicht irgendwie so ausgeschmückt haben, dass das so ein Hybrid aus Sachbuch und Roman ist. Weißt du? So, wo es irgendwie so versucht wird, sowas Literarisches reinzubringen. Ich will dann, das mag ich nicht. Deshalb lese ich vor allem ganz, ganz alte Sachbücher. So von Lavoisier und Darwin und Plinius, den Älteren. Ich lese im Moment, lasse ich mir die Natural History von Plinius, dem Älteren, vorlesen. Und ich glaube, das werde ich vielleicht als viertes Buch in unserer Jubiläumsfolge noch erwähnt haben. Aber jetzt ist das ja schon vorbei. Obwohl, dann musst du raten. Obwohl, nee, du weißt ja nicht darüber, über Plinius, den Älteren.
Ich weiß nichts über den Jüngeren, der sagt mir was, da habe ich mal einen Text von übersetzt in Geschichte.
Ja, ich auch. Naja, Plinius der Ältere, die Sache ist, in diesem Buch, das er da geschrieben hat, wo er sehr viel, sehr viel, sehr viel recherchiert hat, ist irgendwie 99% der Fakten, die er da behauptet, sind einfach nur falsch. Und ich würde sehr gerne ein Buch lesen, ein Fantasy-Buch lesen, das in einer Welt spielt, in der Plinius tatsächlich recht hat.
Oh ja.
Und in der die Dinge tatsächlich...
Wäre ja dann auch sowas wie Alternate History, so ein bisschen.
Ja, das wäre vor allem total viel Magical Realism, wo Bienen, die irgendwie Bienen sich zurückziehen und irgendwie ihre politischen Dinge diskutieren und die Bienenwächter, die irgendwie bei Wind sich ein Steinchen auf die Schulter laden, damit sie stabiler in der Luft liegen.
Ja, nicht schlecht.
Und Delfine haben Dornen an den Flossen, die sie aber einziehen können und das ist alles und das finde ich dann wiederum, das sind dann Sachbücher, die ich mag, weil da ist es eigentlich, da kann ich ganz entspannt sein, weil die meisten Dinge sind überkommen oder zu alt oder man sieht halt so, Das ist halt historisch, so wurde halt damals gedacht. Das ist halt einfach nur ein Faktenbericht darüber, wie die Leute das damals gedacht haben und sich das vorgestellt haben. Das ist halt
mehr so Kulturhistorie und nicht genau. So sehr Naturwissenschaft.
Genau. Halt, ne, was war der Stand der Wissenschaft zu dieser Zeit? Und ich finde auch einfach so die Anfänge der Wissenschaft, weil das war so dieses totale Starksen im Dunkeln und man musste alles noch rausfinden und sich Konventionen ausdenken. Und Lavoisiers Buch Geschichte der Chemie ist so geil, weil er da drin halt erzählt, wie sich so die Benennung von bestimmten chemischen Verbindungen und chemischen Phänomenen und Atomen, also Elementen und so, wie das so entstanden ist und was er für Vorschläge macht für Konventionen und warum er sich die so überlegt hat. Und das ist einfach, das macht mich glücklich. Das macht mich total glücklich. Und auch quasi Sachbücher, ich lese gerne Bücher, die Mythen nacherzählen. Also die so Mythen, wie sie tatsächlich irgendwie damals erzählt wurden, das ist mir zu lang, das ist mir irgendwie, ich mag das gerne streamlined und so ein bisschen zusammengefasst und so. Und das finde ich halt auch sehr, sehr interessant. Wobei das griechische Mythologie mag ich nicht so wirklich, weil da geht es sehr viel darum, wen Zeus wieder vergewaltigt hat und warum Hera Victim-Blaming betreibt. Und das ist irgendwie, das brauche ich nicht in meinem Leben. So, das ist nicht nötig. Aber die, nordische Sagen, so mit Thor und Loki und sowas, die sind zwar nicht völlig frei davon, aber verglichen damit, was Zeus sich so geleistet hat, ist das schon echt, das kann man auch seinen Kindern vorlesen. Also es ist halt so ein bisschen gewalttätig hier und da, aber das ist wesentlich, wesentlich mehr mein Ding und ich habe da ein sehr charmant nacherzählt und zusammengefasst. Und was ich auch erst wirklich zu schätzen weiß, seit ich mir noch ein anderes Buch über nordische Sagen angeguckt habe und die sind wirklich schlecht nacherzählt. Oder sie sind so erzählt, wie sie halt irgendwie tatsächlich mündlich überliefert sind. Und ja, das ist
ein bisschen verwirrend, ja. Ich war ja tatsächlich von Norse Mythology, von Neil Gaiman, war ich ja tatsächlich etwas enttäuscht.
Aha.
Weil es halt genau nur das tut. Es erzählt halt diese Dinge halt nur nach. Und ich hatte mir halt jetzt irgendwie versprochen, dass man die irgendwie neu erzählt. Also ich wollte halt sowas. Ich wollte halt eine romanhaftere Erzählung, so mit Dialogen und Charakteren und Motivation. Aber nee, es ist halt nur so ein, ja, damals war das halt so und das sind halt die Märchen und jetzt erzähle ich das halt nochmal neu. Also nochmal nach.
Also du wolltest, Stephen Fry hat das besser gemacht? Wie war das? Du hattest doch was dir
von Stephen Fry hat das in der griechischen, also Mythos ist halt, ja, also das ist halt eher so eine Art Neuerzählung, aber es ist eigentlich eine Zusammenfassung mit so ein paar komödiantischen Dialogen zwischendurch und halt aber auch ganz viel Kommentar. Mhm. Also es ist mehr oder es ist so eine Mischung aus Nacherzählung und kulturhistorischer Aufarbeitung, weil er halt immer wieder auch erwähnt, so, ja, okay, und da haben wir jetzt dieses Konzept her und dieses Wort leitet sich deswegen daraus ab und das haben wir in der Wissenschaft da und da genommen, um halt dieses Konzept zu beschreiben und bla bla bla. Also, das hat halt noch so einen Mehrwert. Ja, wollte ich nur erwähnt haben, weil manchmal finde ich es halt lustig, dass man halt so gegenteilige Erwartungshaltungen haben kann an Dinge, die man gerne möchte. Und ja.
Ja, verstehe.
Ne? Ich komme noch kurz zu meinem letzten Punkt.
Ja.
Weil der halt auch was mit Erwartungen und unterschiedlichen Herangehensweisen und sowas zu tun hat.
Ja.
Ich suche mir viele Bücher, die ich lese, nach dem Cover aus. Tatsächlich. Ich bin also ich bin einer von diesen furchtbar oberflächlichen Menschen, die ein Buch gerne nach seinem Cover bewerten. Was aber auch damit zu tun hat, dass ich halt so ein, ich finde halt so Design total spannend. Also ich finde Schriftartendesign total spannend und auch Grafikdesign und sowas. Ich kann das nicht besonders gut. Das ist nicht der Punkt, den ich machen will. Aber ich finde das total spannend. auch so Trends sich anzugucken, wie halt gerade so Buchcover in verschiedenen Genre halt verschiedene Trends durchlaufen und so verschiedene Schriftartentypen so Trends durchlaufen und so. Mhm. Und deswegen kann es halt immer schon mal passieren, dass wenn ich halt ein Buch finde mit einem Cover, das halt so aus dieser, ja, aus dieser Trendbubble halt so rausfällt, also irgendwie anders aussieht als alle anderen Cover, die halt gerade in diesem Genre irgendwie in sind, dann kann es schon mal sein, und das passiert dann natürlich hauptsächlich, wenn ich halt tatsächlich durch Buchhandlungen laufe, dass ich das dann aus dem Stapel rausziehe, dann muss natürlich der Klappentext und die Prämisse und alles, was mir dann irgendwo versprochen wird, worum es geht, muss mich halt trotzdem noch interessieren, so ist das nicht. Mhm. Aber das ist halt so was, das finde ich halt insofern interessant, weil, wie gesagt, wenn ich halt angucke, welche Cover mich interessieren, dann sind das halt immer Cover, die gerade out sind. Mhm. Also Ich weiß das halt ganz genau, weil viele von den Büchern, die ich mir wegen des Covers gekauft habe, haben inzwischen ein neues Cover bekommen. Mhm. Weil oft ist es ja so, dass die Dinge nochmal rebranded werden, wenn halt plötzlich auffällt, oh, die sind ja irgendwie erfolgreich. Mhm. So ein Scheiß. Oder auch einfach die englischen und amerikanischen Editionen sind teilweise anders und bla bla bla. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel Sabriel damals gelesen, also zum einen, weil es mir eine Freundin empfohlen hat und halt meinte so, hier, das hat ein relativ untypisches Magiesystem, das könnte dich interessieren, weil ich halt damals irgendwie dabei war, Elysion zu schreiben und halt darüber gesprochen hatte in unserer Rollenspielrunde, dass ich halt das noch nie ein Magiesystem mir überlegt hatte und halt noch nicht so richtig wusste, wie ich das anfangen soll und so. Mhm. Und ich weiß, dass ich dieses Buch, weil ich lese nicht zwangsläufig alle Bücher, die mir empfohlen werden. Ich lese auch nicht zwangsläufig alle Bücher, die mir ausgeliehen werden. Und ich lese auch nicht zwangsläufig alle Bücher, die mir geschenkt werden. Mhm. Aber dieses Buch wollte ich halt lesen, und zwar ausschließlich, weil ich das Cover geil fand. Weil das ursprüngliche Cover, also das, womit ich dieses Buch kennengelernt habe.
Da musst du dann halt Bilder noch mir geben, dass ich die...
Ja, kann ich machen. Ist halt wirklich nur so ein großer Schriftzug. Ich meine, Sabriel ist halt auch, das ist der Name des Hauptcharakters. Das ist natürlich auch ein sehr minimalistischer Titel. Mhm. Und darunter gab es halt den Autorennamen, und in der Mitte gab es halt so ein flammendes Runensymbol. Und das war's. Mhm. Mehr war auf diesem Cover fast nicht drauf. Mhm. Und ich liebe so minimalistische Cover. Ich liebe auch die neuen Pratchett-Cover, diese schwarzen, wo immer halt nur so ein Symbol-Ding in der Mitte ist und ansonsten hast du nur ein schwarzes Cover mit einem Schriftzug. Ich finde sowas total toll, weil ich alle anderen Fantasy-Cover, wo halt immer 95.000 Bilder drauf sind, finde ich halt total hässlich. Oder halt Leute von hinten. Ich kann keine Cover mehr sehen, wo Leute von hinten drauf sind. Es geht mir total... Ich weiß... Autoren haben keinen Einfluss auf ihre Cover. Und ja, und das verkauft sich gut. Und meine Meinung ist in keinster Weise irgendwie relevant, bla. Aber ich hasse Cover mit Leuten von hinten. Oder auch so Cover, wo halt Leute so ganz, ganz nah drauf sind. Weißt du, so riesige Gesichter. Einfach nur so ein Gesicht mit so einem Schriftzug, wo ich mir denke, wer ist das? Ich will nicht irgendwie so distanzlos von so einem Typen angestarrt werden, von so einem Cover. Das ist total abturn. Anyway. Ja, und genauso bei Queen of the Tearling, ne, das ursprüngliche Cover und das neue Cover ist, also, oder ich weiß nicht, ob es das amerikanische Cover ist, auf jeden Fall ist es so viel schlechter. Es ist unfassbar. Das ursprüngliche Cover war es war so ein bisschen gezeichnet, aber auch relativ realistisch gezeichnet, war ein grauer Hintergrund, auf dem ein großes rotes samtenes Kissen war, und anstatt dass da eine Krone drauf lag, lag da eine Bärenfalle drauf, und ich fand das so geil. Mhm. Das war so ein geiles Cover. Mhm. Und das neue ist halt irgendwie eine Frau von hinten, die auf eine brennende Stadt guckt, wo ich mir denke, ah! Ah! Das ist so 0815 Fantasy-Cover.
Tja, ich meine, das Cover hat wunderbar funktioniert, um das Buch berühmt zu machen. Machen wir doch ein Scheiß-Cover drauf, um den Trend mitzunehmen. Moment, warte.
Ja.
Irgendwo ist da ein Denkfehler drin.
Ich weiß es halt nicht, aber ne, so Darker Shade of Magic zum Beispiel habe ich damals vor allen Dingen deswegen genommen, weil da ist zwar auch eine Person auf dem Cover. Ich habe nicht prinzipiell ein Problem mit Personen auf Covern. Es ist halt nur so diese zwei Trends. So Leute von hinten und Leute so komplett total nah. So nur so ein Auge oder so ein riesiges Gesicht auf dem Cover oder so. Das finde ich halt irgendwie so irr. Bei Darker Shade of Magic ist tatsächlich auch eine Figur, aber sie ist halt gezeichnet. Und das ist halt auch ein sehr minimalistisches Cover, halt so in diesem Rot, Schwarz, Weiß. Das fand ich halt schon als Farbgebung fand ich das total cool.
Stehen ja Deutsche generell drauf auf diese Farbkombination.
Ja, so.
Ich habe nichts gesagt.
Ja. ohne mich irgendwie in preußisch Glory irgendwie zu versteigen. Ich mag die Farbkombination. Das ist so das Schneewittchen-Farbthema, ne? Das ist halt so mein Ding. Und es ist halt so eine Figur, aber du erkennst halt nicht wirklich was, außer dass sie halt einen sehr ausschweifenden Mantel halt irgendwie anhat, der halt auch sehr stilisiert ist. Es ist halt einfach nur so eine schwarze Figur mit so einem roten Mantel auf weißem Grund und darunter hast du halt so eine, hast du halt so einen Stadtplan von London. Und ich fand das halt cool, weil das hat mich so ein bisschen an Neverwhere erinnert, ne, so mit diesem Stadtplan von London und so. Und das ist halt auch bei Rivers of London macht das halt auch. Das hat auch einen Stadtplan von London mit irgendwelchen bunten Zeichen drauf und so. London funktioniert für mich aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht warum. Irgendwas hat diese Stadt an sich, dass sie für Magical Realism einfach hervorragend funktioniert. Warum auch immer. Aber ja, und das war halt so, das sind halt oft so diese Initialzündungen, wenn ich mir halt denke, so, ja, diese Cover sind halt nicht so 0815 Magical Realism Cover, weil das halt irgendwie was stilisiert. Also wie gesagt, mein Lieblingscover von den dreien ist definitiv die Bärenfalle auf dem roten Kissen, weil das war so cool. Und ja, so prägnante, einprägsame Bildgebung, so dass man nicht so wirklich weiß, worum es geht, aber dass man zumindest schon mal so eine Ahnung entwickelt, was der Ton sein könnte. Und also wie gesagt, das ist halt genauso wie mit der Prämisse auch. Der Rest muss mich dann schon auch noch überzeugen, so ist das nicht. Aber ja, wenn du als Autor oder du als Verlag tatsächlich in der Lage bist, mir ein Cover zu geben, was halt nicht aussieht wie alle anderen Cover in diesem Regal, sondern halt wirklich so ein einprägsames, prägnantes Symbolbild hast, weil ich halt darauf stehe. Ich stehe auf symbolische Cover. Ich mag nicht so, also es, ne, sagt mir immer so, nee, man muss aber Leute auf dem Cover haben, weil Menschen identifizieren sich mit Menschen und wenn da Menschen auf dem Cover sind,
ja,
ich bin offensichtlich anders als Menschen. Ich bin offensichtlich ein marketingtechnisches Alien. Mich interessiert das überhaupt nicht, wenn da Leute auf dem Cover sind, schon gar nicht, wenn sie von hinten sind. mir so nah in die Fresse starren, dass ich gleich irgendwie einen Schritt zurückweichen möchte.
Ich finde, das ist so nichtssagend.
Ja, es sagt gar nichts. Wenn du Glück hast, aber nur wenn du Glück hast, sagt dir der Typ oder die Typin, wie auch immer, die auf dem Cover ist, sagt dir noch ein bisschen was darüber aus, wie der Hauptcharakter aussieht oder aussehen könnte.
Wenn es eine Waffe hat, ist es ein Actionbuch.
Ja, vielleicht.
Wenn etwas im Hintergrund brennt.
Magier und keine Ahnung was. Aber das ist ja auch nur, wenn du Glück hast, weil oft sind diese Cover ja auch noch schlecht. Oft sind da ja auch noch irgendwie weiße Leute drauf und der Hauptcharakter ist aber eigentlich schwarz oder umgekehrt. Oder es ist eine rothaarige Frau auf dem Cover, obwohl der Hauptcharakter blond ist, weil Rothaarige verkaufen mehr Bücher.
Ja.
Anyway, das ist keine Folge, ich rente über schlechte Cover, sondern das ist eine Folge, warum wir Bücher lesen. Und ich lese Bücher, wenn sie für mich ansprechende Cover haben oder zumindestens, wenn du ein ansprechendes Cover hast, dann werde ich dein Buch in die Hand nehmen. Und wenn dann der Klappentext auch noch geil ist oder die Prämisse und oder ich sonst irgendwas daran spannend finde, dann werde ich es auch lesen. Aber ja, also ich bin tatsächlich so ein oberflächlicher Typ, den man mit so einem Cover tatsächlich schon kriegen kann. Es gibt ja Leute, die sagen so, nee, sie möchten am liebsten so Buchhandlungen, wo die Bücher alle in so Zeitungspapier eingeschlagen werden, damit man wirklich die Cover nicht sieht, sondern halt nur den Titel und dann vielleicht irgendwie das Genre oder so.
Ja, dann kaufst du das Buch aber wegen dem Titel. Super. Ist das besser, als das Buch wegen dem Cover zu nehmen?
Man weiß es nicht. Nee. Aber es gibt halt Leute, die sagen, nee, Cover sind halt irgendwie zu 99% misleading und versprechen mir was ich dann nicht gehalten habe oder sind halt zu anfällig für subjektive Assoziationen und bla. Hm. So bin ich nicht. Ich mag ein gut gemachtes Cover. Mhm. Wenn es denn gut gemacht, also gut im Sinne von subjektiv, wie es mir gefällt. Und ja, das war mein Punkt. Menschen auf Covern finde ich doof.
Ja, also ich gucke schon auch, ne, weil nach irgendwas muss man sich ja entscheiden, ob ich jetzt ein Buch in die Hand nehme oder nicht. Und wenn so ein Cover so aussieht, als würde es eine Prämisse versprechen, die mir gefällt, also es ist irgendwie düster und sowas alles, dann nehme ich das schon auch. Oder lese ich dann, klicke ich drauf und lese mir den Klappentext durch. Ich bin halt dann meistens enttäuscht. Hm. Und was mich noch mehr anzieht als Cover, sind allerdings Titel. Also wenn so ein Buch einen coolen Titel hat, dann habe ich sofort Hoffnung. Wenn so ein Buch ein cooles Cover hat, dann denke ich mir so, das könnte was sein unter Umständen. Aber es kommt nicht so dieses so, oh, das will ich wissen, sondern das ist so bei Titeln. Da kommt dann dieses, das heißt, die Enttäuschung ist dann größer, wenn das Buch irgendwie so überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was ich mir jetzt unter diesem Titel vorgestellt hätte. Was natürlich, ne, weil ja, okay, es ist ein Wort, das kann sehr viel bedeuten. Oder also ich mag einen Worttitel und manche Bücher haben auch einfach super coole Titel, weil sie super coole Titel haben und das ist irgendwie das Einzige, was cool ist und so, weißt du? Hm. Und von daher sind so Cover und Titel ist für mich mehr so ein Weg in die Enttäuschung. Also da achte ich eigentlich nicht so wirklich drauf. Beziehungsweise ich kann mich halt nicht dagegen wehren, dass wenn ein Titel cool klingt, dass ich dann Hoffnung kriege. Hm. Also so ausgelaugt bin ich dann doch noch nicht. Und ja, ich meine, sonst habe ich so zum Thema Covers und so jetzt nicht so super viel noch, also eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Mann, warum schickt mir jemand Nachrichten? Ich will hier gerade einen Podcast aufnehmen. Bist du das?
Sorry, das war ich. Ich dachte, du hättest das ausgeschaltet.
Nee. Ela! Oh, sowas, egal.
Ich wollte dir demonstrieren, wie das Bärenfalle-Cover aussieht.
Ja, ich hatte dich ja auch gebeten, mir das zu schicken. Wir sind so professionell, Alter. Was ich sagen muss, was ich eigentlich immer mir so angucke und ich bereue es dann auch eigentlich immer, spätestens wenn ich das Buch dann angefangen habe zu lesen. Das ist halt Genre. Also wenn irgendwas Thriller ist, also so Psychothriller jetzt, nicht so Polit-Thriller mit Politik, und Verschwörungen und irgendwie Business und Corporations und irgendwelche, das finde ich einfach so unglaublich langweilig. Aber so ein Psychothriller, wo es irgendwie halt, ne, auch ungewöhnliche Leute in ungewöhnlichen Umständen geht, wobei der Bösewicht der Geschichte meistens die ungewöhnliche Person ist und der Held oder die Heldin der Geschichte dann die Person in den ungewöhnlichen Umständen ist. Also das trifft mich schon, das gefällt mir schon, aber ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Thriller gelesen zu haben, der mir tatsächlich gefallen hat. Also ich denke mir dann immer so, weil ne Prämisse und das ist das Genre ist halt per se so eher düster und ne, wie gesagt, es ist gegeben, dass das ungewöhnliche Leute in ungewöhnlichen Umständen sind. Aber das ist einfach, die Zielgruppe von Thrillern ist einfach so überhaupt nicht ich. Das heißt, die Bücher, die da veröffentlicht werden, sind halt so überhaupt nicht für mich geschrieben. Und ich falle aber halt immer wieder drauf rein und lass mir immer wieder Hoffnung machen. Und das ist traurig. Liest du jemals Thriller, Ela?
Nee, also ich muss zugeben, dass ich nicht so der Thriller und auch nicht so der Crime-Typ bin, weil oft habe ich so das Gefühl, also zum einen, ne, wie du schon sagtest, so die Hälfte dieser Dinge interessiert mich einfach nicht, weil Politik und Business und Verschwörungstheorien und bla, das geht mir alles am Arsch vorbei. Das finde ich, entweder ist das zu nah an der Realität und deprimiert mich, oder ist es zu weit von der Realität entfernt und völlig unglaubwürdig und das deprimiert mich irgendwie auch oder nervt mich dann.
Ja.
Aber ich habe halt auch immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin halt eher so der, ich bin halt so ein Mensch für so ein langsameres Erzähl-Pace. Mhm. Ich komme halt mit diesen Fast-Paced-Genre, ja. komm ich nicht so ganz klar, weil ja. ich habe immer das, also ne, wir haben ja darüber gesprochen, ironischerweise, wenn es dann halt zu episch wird und zu lang ausgewalzt und zu worldbuildingy und so, dann steige ich auch irgendwann wieder aus, aber weil es mir dann halt zu viel Information auf einmal ist. Mhm. Hallo Hund. Aber ich habe halt so das Gefühl, so bei Thriller und Crime, bei so diesen ganz, ganz furchtbar fast-paced Sachen, ich habe immer das Gefühl, die Hälfte der Geschichte fehlt. Mhm. Und ich Schatz.
Husch, husch. Wir haben Hundephobiker unter unserer Zuhörerschaft.
Ja, aber ich.
Naja, was mich an Thriller, was mich halt nervt, da ist oft ein Plot-Twist drin, was mich stört. Und es ist halt oft Plot-heavy und auf Plot fokussiert, was mich nervt. Das Pacing ist zu schnell, was mich nervt. Und dann gibt es so diesen typischen Mystery- und Thriller-Stil. Ja, so dieses so markige, dieses so und dann hast du irgendwie, wenn dann der Hauptcharakter mal eine Frau ist und da irgendwie so ein noch so ein Love Interest ist, dann ist das immer irgendwer mit Pistolen und Uniform und irgendwie so manly man und das, ich bin definitiv nicht heterosexuell. Ich stehe definitiv nicht auf Männer. Das sehe ich da immer wieder. Weil ich mir dann so denke, so, ah, och nee. Und das ist einfach, ja. Aber das, dann ist da immer wieder diese Prämisse. Und immer wieder falle ich drauf rein. Und immer wieder bin ich dann traurig.
Und ja, es ist halt auch so die Sache, ne, was wir eben schon besprochen haben. Halt eine Prämisse kann man halt auf unterschiedliche Arten und Weisen umsetzen. Mhm. Und ja. Wie gesagt, ich bin halt einfach nicht so, ich bin halt einfach nicht so die richtige Zielgruppe dafür. Also ich weiß halt, dass die Dinge, die mich an vielen Thriller- und Crime-Stories halt stören, sind genau die Dinge, weswegen andere Leute die toll finden. Mhm. Das haben wir ja in unserer ne, One-Star-Review-Folge schon gelernt, dass es halt oft so ist, dass genau die Dinge, die für mich ein Buch großartig machen, sind die Dinge, die andere Leute auf die Palme treiben und umgekehrt. Mhm. Das ist völlig in Ordnung. Ich meine, ne, es ist ja schön, dass Menschen unterschiedlich sind und dass es halt ein Deckelchen für ganz viele Büchertöpfe gibt und so.
Ja.
Aber ja, nee, also es gibt tatsächlich so Genre, die fasse ich einfach nicht mehr an, weil ich genau weiß, dass das nicht mein Ding ist. Und wo ich manchmal noch so ein bisschen reinfalle, ist halt diese High-Fantasy-Geschichte. Weil theoretisch finde ich das schon cool. Also, ne, wenn mich Elfen und Zwerge überhaupt nicht interessieren würden, dann würde ich auch keine schreiben. Aber ja, ich stelle dann doch halt auch immer wieder sehr schnell fest, dass ich auch da, also bei Waking Fire zum Beispiel, was jetzt schon eher so in diese High-Fantasy-Ecke fällt, auch wenn es halt einen modernen Twist hat, aber ne, so High-Fantasy ist ja zum Glück nicht unbedingt festgetackert auf Mittelalter, auch wenn andere Leute das gerne behaupten wollen. Mhm. Aber ist einfach nicht verpflichtend. Ja. Aber es hat halt so vom Pacing her und so vom Worldbuilding hat es halt schon eher so diesen Anspruch, halt eine epische Saga zu sein und so. Mhm. Das fand ich wiederum ganz spannend, eben weil es halt diesen modernen Twist hatte und halt so ein paar interessante Denkanstöße mit eingebracht hat, ne? So nach dem Motto, wir sind jetzt eine konzernregierte Gesellschaft, was ja viel sinnvoller ist als dieses anarchische Prinzip der Monarchie. Ich meine, wer ist denn? Konzerne sind an unserem Wohlergehen interessiert.
Oh ja, volle Kanne, Alter.
Prosperity, und das ist viel besser als irgendwie so ein blöder König, der sich nur an uns bereichern will und so. Das fand ich halt schön. Das war halt, das hatte so ein bisschen, das hatte so ein, ne, das hatte einfach so eine frische Herangehensweise, die ich einfach schön fand. Auch so mit der, der Umsetzung der Propaganda und dann der Unterwanderung derselben. Fand ich das einfach nett. Aber das sind halt so, da muss man mir halt schon was Neues bieten. Also immer wieder dieselben Witze über Elfen und Zwerge mir zu erzählen. Also egal, ob ich damit jetzt Zielgruppe bin für irgendwen oder nicht, aber ne, so Leute, die sich tatsächlich hinstellen und darüber lamentieren, dass sie jedes Jahr einen Bestseller über Elfen und Zwerge schreiben müssen, weil die Leute wollen ja einfach nichts anderes lesen. Der Pöbel ist ja einfach nur zu dumm und will nichts anderes. Ich denke, ist klar. Ich meine, vielleicht ist das so. Vielleicht wollen viele Leute immer wieder dieselbe Geschichte lesen, aber ich glaube nicht, dass die Mehrheit von Lesern ist. Ich schließe da einfach mal von mir auf andere und denke mir, nö, man kann auch mal was Neues machen, weil es sind sehr viele neue Dinge auch immer wieder erfolgreich und lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin bei verschiedenen Genres inzwischen, habe ich so eine No-Fly-Liste. So Dinge, die ich einfach nicht mehr anfange, weil ich genau weiß, das ist. Und dasselbe ist übrigens Romance, ne? Also ich kenne so viele bestimmt auch total nette und total talentierte Autoren, aber die schreiben halt Romance. Mhm. Und ich weiß, dass ich nicht die richtige Zielgruppe bin für Romance. Und mir würde es 99% der Fälle wird's mir nicht gefallen. Mhm. Einfach nur, weil es nicht mein Genre ist. Und deswegen, und ich die Tropes halt nicht verstehe oder nicht mag oder langweilig finde und halt die Prämissen mich nicht interessieren. Und ja, und deswegen.
Der Hund ist sein
Moment ist für mich auch so ein Ding, wenn mir jemand sagt, so, hör mal, möchtest du nicht mein Buch lesen? Und ich frage so, ja klar, was ist es denn? Und er sagt Romance. Dann muss ich ja halt leider sagen, so, nee, sorry, such dir doch lieber jemanden, der dem Ding dann nicht nachher irgendwie eine 2-Sterne-Bewertung gibt, weil er einfach von Anfang an dieses Buch hätte nicht lesen sollen.
Ja, nee, also High Fantasy ist das halt so dieses, auch mit irgendwie Verschwörung und Politik und bla, was mich nicht so interessiert, und dann halt auch dieses extensive Worldbuilding, das ich einfach nur langweilig finde. Und Romance, ich meine, ich habe eine lange Liste von Romance-Dingen mir jetzt mal zu so besorgt, weil sie mir empfohlen wurden, und ich wollte doch irgendwie mal gucken, wann ist das denn mit Romance? Vielleicht gibt es da ja doch irgendwie was, das mir gefällt. Bisher. Nö. Wobei ich sagen muss, dass ich eins habe ich zu Ende gelesen, weil, also, das ist so mein Outlier, so wenn es ein Buch ist, wo mindestens einer der Hauptcharaktere LGBTQIA+ ist, also schwul, lesbisch, trans, bi, nicht cis, nicht binär, all diese möglichen Dinge, dann interessiert mich das per se schon mal, weil das sind Leute wie ich. Und das finde ich interessant und das ist halt einfach auch noch mal niedlicher irgendwie und es interessiert mich mehr, wenn es halt nicht so die typischen verwöhnten Leute sind, über die ganze Zeit Geschichten erzählt werden, dass es dir irgendwie zum Hals raushängt und du dir denkst so, oh ja, hübsche, blonde, weiße Frau hat Liebeskummer wegen hübschen, blonden, weißen Mann. Das ist ja so neu. Wow. Das nie gehört. Und so, da sind halt, und bei LGBT, da ist halt irgendwie, da gibt's natürlich auch Tropes, so zum Beispiel lesbische Romance ist immer so, dass, oder in denen, die ich gelesen habe, ist es so, dass erstmal die arme Frau erstmal total misshandelt und vergewaltigt wird und dann kommt halt von Männern, ne? Und dann kommt sie halt mit der Frau zusammen und also bis zu dem Punkt habe ich dann nicht mehr gelesen, weil mir irgendwie dieser Torture-Porn davor zu sehr auf den Sack gegangen ist, weil das muss jetzt dann doch nicht sein. Und also es gibt schon da auch Tropes, die mir nicht so gefallen, aber so die moderneren und die so ein bisschen raus sind, da ist noch mehr Story, was passieren kann. Weil halt irgendwie dieses so Identitätsfindung da so ein bisschen mehr drin ist. Also ich mag das, das muss jetzt nicht sein, dass das irgendwie im Zentrum der Geschichte steht, dass huch, ich bin ja lesbisch, huch, ich bin ja irgendwie gar kein Mann, sondern eine Frau. Und so, das muss jetzt nicht im Zentrum stehen. Und ich finde es auch gut, wenn das nicht im Zentrum steht, weil das ist halt ein Aspekt des Lebens von Leuten und nicht das schwarze Loch, um das die ganze Galaxie kreist. Aber das sind halt noch andere Dinge, da sind andere Perspektiven möglich. Und ja, ist andere Perspektive, weil nicht Standardmensch Person, die so in abgebildet wird normalerweise. Und das nehme ich halt unabhängig vom Genre und da nehme ich auch happy, hübsche, niedliche Romance in die Hand und gebe dem eine Chance, weil vielleicht ist es ja gut. Bisher habe ich eins zu Ende gelesen, das mir dann auch so halbwegs gefallen hat. Also das ist jetzt, ne, Buch ist noch nicht gut, bloß weil der Hauptcharakter männlich ist und auf Schwänze steht. Aber ja, das ist halt, ne, warum wir Bücher in die Hand nehmen. Das ist einer der Gründe, da wo halt irgendwie alles andere so ein bisschen zweitrangig dann ist. Ja. Damn.
Ja, aber es ist doch schön, wenn man zumindest auch da irgendwie noch Tropes oder Prämissen oder auch einfach nur Charakterkonstellationen findet, die einen dann dazu bringen, vielleicht doch nochmal so einem Genre eine Chance zu geben, dass man so in seiner traditionellen Ausprägung eher nicht so geil findet.
Ja. Ja, naja, ich leide ja immer so darunter, dass ich irgendwie ich bin zu snobistisch, ich habe zu hohe Ansprüche, ich bin zu schnell gelangweilt und zu schnell genervt und deshalb finde ich irgendwie kaum Bücher, die es schaffen, über diese irrational hohen Hürden drüber zu kommen, die ich irgendwie zwischen mich und mein Lesevergnügen stelle, weil, ne, weil das, ich meine, ich finde das ja auch nicht schön.
So, hier mehr weh als mir.
Ja, irgendwie über die Hälfte der Bücher, die ich anfange, wo ich mir denke, ach, das könnte interessant sein, dann immer nur enttäuscht zu sein und so. Ich gehe mir damit selber auf die Nerven. So, und habe dann halt geguckt und mir gedacht, okay, vielleicht ist mein Fehler, dass ich einfach nicht die richtigen Bücher in die Hand nehme. Schließe ich zu viele Bücher aus und gebe denen keine Chance und habe deshalb irgendwie dann mal bei Romance geguckt, okay, was klingt da so, als würde es mich vielleicht nicht ankotzen und Mystery und Thriller versuche ich halt auch immer wieder und so und ja, das habe ich halt versucht und jetzt bin ich gerade so, dass ich mir denke, ich lese halt Sachbücher. Das ist auch nett.
Ja.
Sofern es halt nicht Sachbücher sind, die mich nerven, weil da habe ich natürlich auch Dinge, die mich nerven und die mir auf den Sack gehen. Und ich mache mir das Leben so unnötig schwer.
Oh.
Ja, naja, aber das jedenfalls hier. So.
Ist das jetzt dann unser Schlusswort? Wir machen uns das Leben schwer?
Ja, wir sollten mal ja eigentlich darüber reden, warum wir anfangen, Bücher zu lesen. Und es ist halt, wir lesen halt Bücher, in denen sich unsere Interessen wiederfinden. Wo wir das Gefühl haben, das hat jemand geschrieben, der findet die gleichen Sachen toll wie ich. Der ist Fan von den gleichen Sachen wie ich. Der hat die gleiche Begeisterung. Der ist irgendwie mir so ein Stück weit ähnlich. Und da kommen wir dann irgendwie zusammen in dieser Geschichte. Auch wenn wahrscheinlich das alles nur eine Fehlinterpretation und übermäßig gefärbte Wahrnehmung dieses Buches ist und der Autor eigentlich was völlig anderes gemeint hat oder die Autorin, aber ne, so dieses Gefühl ist, glaube ich, was so ein Buch zumindest bei mir. Obwohl, denke ich über die Autorin, den Autor nach? Eigentlich nicht. Eigentlich will ich das gar nicht, weil ich da auch zu oft enttäuscht worden bin. Dass ich dann mal hinterher recherchiert habe und mir gedacht habe, so, ah, dieses Buch ist so toll. Und das ist, ah, das entspricht mir so total. Ich will jetzt wissen, wer hat das geschrieben? Und dann gucke ich und denke mir so, nee, hätte ich mal lieber nicht geguckt. Och, nö. Und
ja, ist, wir müssen da nochmal zurückverweisen auf die Tod des Autors-Folge. Ja. Die wir gemacht haben, wo wir unser schwieriges Verhältnis zu der Existenz von lebenden Autoren oder auch toten Autoren darstellen.
Ja, hast du ein Schlusswort? Mein Schlusswort ist jetzt auch irgendwie wieder so negativ geworden.
habe ich ein Schlusswort? Also ich persönlich finde es eigentlich immer wieder nett, wenn ich aus Versehen über Bücher stolpere, die mir dann doch gefallen. Also, wer meinen Blog liest, der wird feststellen, ich finde auch selten Dinge, wo ich nicht irgendwas zu meckern finde. Aber das finde ich auch gar nicht schlimm. Weil ich habe weder den Anspruch, irgendwas selber zu schreiben, an dem nie irgendwer was auszusetzen haben wird, noch denke ich, muss ich mich irgendwie zurückhalten, darüber zu sprechen, dass ich Dinge in anderen Büchern eventuell vielleicht mir irgendwie anders gewünscht hätte. Das ist ja nur meine persönliche Meinung. Das muss ja niemand anderes so sehen. Aber ich weiß nicht, es erfreut mich halt immer wieder, wenn ich so aus Zufall, sei es jetzt halt durch ein hübsches Cover, wie bei Queen of the Tearling, über Bücher stolpere, die halt so völlig, die so ein bisschen überraschend sind. Einfach, weil bei Queen of the Tearling zum Beispiel bin ich halt so reingestolpert und das Cover, da war ich jetzt irgendwie drauf vorbereitet, das ist so eine Game of Thrones-y, aber ein bisschen mehr Gritty Realism Fantasy, halt über
mehr den Mehr Gritty Kampf. Realism als Game of Thrones?
Ja, also. Geht? Ich meinte jetzt halt so weniger Politik, halt eher der Survival-Kampf eines Thronerben und nicht halt irgendwie 95.000 Clans, die halt in irgendwelchen politischen Verstrickungen irgendwie, ne? So, und was ich halt bekam, war halt ein sehr abstruses Mischwerk aus Fantasy, aber eigentlich ist es Sci-Fi, aber eigentlich ist es Dystopian. Aber eigentlich ist es Magical Realism. Und solche Dinge sind halt eigentlich, also, diese Art von Discovery ist halt manchmal eigentlich auch ganz schön. Es ist halt so bei Song of Achilles war das halt auch so, dass ich halt dachte so, oh ja, das ist ein nettes Retelling. So, aber eigentlich ist es eine Gay Romance, aber eigentlich ist es dann auch wieder fast schon so Märchenplot, aber eigentlich ist es auch wieder so ein bisschen Magical Realism, ne, also
The books that keep on giving.
Ja, also und da denke ich mir halt so, auch wenn das halt irgendwie dann, ne, ich meine, ich bin ja ein relativ großzügiger Mensch, was so meine Bewertungen angeht und vergebe halt auch gerne so 5 und 4 Sterne Rezensionen und so. Aber selbst wenn es halt für mich dann halt nur 4 Sterne sind, weil ich halt denke, okay, die Prämisse finde ich super, aber da sind halt so ein paar Sachen, die fand ich jetzt nicht so toll. Ja, mich freut das immer, wenn ich aus irgendwelchen Gründen halt so ein Buch in die Hand nehme und das mich dann in irgendeiner Form überrascht. So, das wäre so mein.
Ja.
Mein Schlusswort, mein positiv geframtes Schlusswort.
Wobei ich sagen muss, ich erinnere mich an ein Buch, von dem ich positiv überrascht war.
Ach, erzähl.
Ja. Replicant. Ich weiß den Namen des Autors nicht mehr, aber das war so, ich bin hingegangen und habe nach irgendeinem Titel gesucht. Mhm. Und bei englischen Büchern ist das ja nicht so, dass Titel einzigartig sein müssen.
Nee.
Das heißt, du suchst nach einem Buch mit dem Titel Replicant und dann findest du, oder Replica, und dann findest du irgendwie 15 Bücher mit diesem Titel. Und dann dachte ich mir so, okay, solange die nicht extrem scheiße klingen, hole ich mir die jetzt mal alle und guck mal rein. Und das erste war irgendwie, das habe ich völlig vergessen. Roboter. Ich liebe Bücher, in denen Roboter Hauptcharaktere sind. Oh, die Murderbot-Serie von Martha Wells. Oh, und die Isaac Asimov, Robots and Empire. Oh, großartig, weil Roboter...
Ich habe doch noch was gefunden.
Alter, ja, identifiziere ich mich mit Robotern. Das krass, volle Kanne, Alter. Und da geht's halt auch drum, dass ein Mädel irgendwie so feststellt, so hoch scheiße, ich bin ja ein Roboter, was ist denn jetzt passiert? Und dann geht das irgendwie so weiter und das ist irgendwie emotional, ist das schon. Also es ist plotgetrieben, aber es geht auch eben um diese Charakter und Selbstfindung und so. Und dann stellt sich auch noch raus, dieser Roboter ist lesbisch und ich so... Ein schöneres Geschenk hätte mir nicht gemacht werden können, als dass da plötzlich noch irgendwie so Queer-Zeug reinkommt. Und das ist so irgendwie so völlig normal. Weißt du, das ist halt nicht so huch, jetzt wie,
ja.
Sondern das ist so, ja, ist halt so. Oh, da ist mir das Herz aufgegangen. Und das Finale dieser Story, also sie hat viele Plotlöcher und viele Dinge sind absolut unglaubwürdig, aber das ist einfach so spaßeshalber. Und es ist das habe ich gerne gelesen. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal lesen muss, aber ich habe es sehr gerne gelesen und da habe ich mich drüber gefreut und ich war sehr, sehr positiv überrascht, weil ich nicht mit viel gerechnet habe, weil es wurde von dem Namen nach ist es ein männlicher Autor und da erwarte ich immer schon mal weniger, was so Charaktere und Repräsentation und sowas angeht, weil ich habe Vorurteile, da stehe ich voll zu. Ja, ach so, übrigens, wer sich nach meinem Kommentar vorhin wundert, warum ich mit einem Mann verheiratet bin, wenn ich nicht auf Männer stehe. Mein Mann ist nicht wie andere Männer.
Ach so.
Not like other men. Weißt du, naja. Wie not like other girls, nur auf eine positive Art und Weise?
Aha.
Ja, ja. aber jedenfalls, ach. Ja. Das hat mich positiv überrascht, dieses Buch.
Mhm.
Das muss ich jetzt mal... Und das habe ich wegen dem Titel in die Hand genommen. Was soll dieses Cover?
Ja, aber manchmal, ne, also wie gesagt, manchmal ist ein Cover einfach gut, manchmal liest man Bücher trotz des Covers. Das passiert halt auch. Soll ich da mal erzählen, was wir nächstes Mal machen?
Ja, mach das doch.
Und zwar, nächstes Mal machen wir mal wieder was Schreibbezogenes. Wir haben jetzt so lange über Filme und Bücher, aber ich meine, es waren ja auch Weihnachtsferien und so und wir mussten uns alle so ein bisschen entspannen.
Ja, und es war trotzdem alles auch immer noch schreibbezogen.
Ja, aber also. Nächstes Mal machen wir mal wieder so was richtig schön Schreibtheoretisches, mal wieder so eine richtig schöne, gut vorbereitete, gehirnlastige Folge. Und zwar den Unterschied zwischen Plot und Story. Beziehungsweise den Unterschied zwischen Plot, Story, Theme und Message.
Mhm.
Optional. So, werden wir uns angucken, was man macht, warum man was macht, wie man das aufbaut, ob man das überhaupt alles braucht. Also Plot und eine Story normalerweise irgendwie schon, aber ne, so den Rest. Und ja, das wird auf jeden Fall spannend. Da werden wir mal so ein bisschen gehirnschmalzlastiger ins neue Jahr starten.
So ist das.
Ich bin gespannt. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.